und herzlich willkommen zur 10. Ausgabe des ACSN-Podcasts. Diesmal wieder als ACSN-Podcast on Tour. Wir sind heute zu Gast bei der Infotech EDV Systeme GmbH in Ried im Innkreis im wunderschönen Innviertel. Als Gast habe ich auch heute wieder einen Top-Sprecher, Johannes Nöbauer, seines Zeichens Chief Technology Officer bei Infotech mit Spezialisierung auf Microsoft-Technologien, Cloud und Data Center. Er hat langjährige Erfahrung in Infrastruktur- und Cloud-Projekten und obendrein auch noch sehr gute Kenntnisse in Visual C, SQL und PowerShell. Hallo Johannes.
Hallo Erich. Ja, vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast. Für mich auch ein neues Medium, aber ich freue mich schon auf unseren gemeinsamen.
Johannes, erzähl uns einmal ein bisschen was über dich und deinen Werdegang. Woher kommst du?
Ja, begonnen habe ich in der Technik und im Consulting, war lange Jahre dann auch für Kunden zuständig, war dann lange bei Microsoft und bin jetzt seit 7 Jahren bei Infotech und versuche hier die optimalste technische Ausrichtung für uns quasi zu schaffen, wobei wir sehr stark natürlich mit Microsoft durch meine Vergangenheit zusammenarbeiten.
Und Schwerpunkte sind Microsoft, Cloud-Thema, glaube ich.
Also unser Schwerpunkt ist definitiv Cloud-Technologien und einer unserer Hauptpartner ist Microsoft.
Okay. Cloud, da muss ich, weil wir haben schon so viele Podcasts über Cloud gemacht, muss ich dann eine Frage stellen. Wie siehst du die Cloud-Entwicklung in Österreich?
Ja, ich sehe die Cloud-Entwicklung sehr positiv. Man muss dazu sagen, die letzten Jahre war das in Österreich sehr, sehr verhalten. Die Nordics zum Beispiel sind uns weit voraus in der Cloud-Adoption. Aber in Österreich kommt es jetzt. Office 365 ist mittlerweile kein Thema mehr. Auch Azure kommt an. Und das freut mich irrsinnig.
Office 365 ist ja auch heute unser Schwerpunktthema. Aber vielleicht nochmal zuerst zu Infotech. Wir Wiener, wir sind ja so ostlastig und glauben, das Fest in der Haus sitzt immer in Wien. Aber je öfter ich zu euch komme, werde ich immer eines Besseren belehrt und ihr seid ja technologisch ganz weit vorne. Erzähl uns ein bisschen was über Infotech und wie Infotech entstanden ist und was die alles machen.
Ja, Infotech ist jetzt mittlerweile seit über 25 Jahren am Markt und ein Urgestein sozusagen am IT-Markt. Aber wir haben auch die letzten Jahre bemerkt, dass die Anforderungen andere werden mit der Cloud. Und wir haben halt versucht, die letzten Jahre uns sehr, sehr stark zu spezialisieren. Innovation ist für uns der Erfolgsgarant. Und unsere Techniker haben alle eine ganz klare Vision im Kopf und sind immer bei den ganz neuen Technologien als Erster dabei. Das bringt uns natürlich einen gewissen Technologievorsprung. Und wir sind mittlerweile einer der führenden Cloud-Anbieter in Österreich, wobei wir uns eher auf 3 Punkte fokussieren, auf 3 Competence Center. Das eine ist Modern Workplace. Ist eh in aller Munde, glaube ich, macht in Österreich jeder mittlerweile. Und auch Hybrid-IT, das heißt Verbindung von der lokalen IT in der Cloud und dass man die gemeinsam nutzen kann. Und das dritte sind Digital Services, wo man sehr stark Richtung IoT, Predictive Maintenance und auch künstliche Intelligenz gehen.
Vielleicht dazu erwähnen noch, ihr seid auch Internetprovider, 2 georedundante Rechenzentren hier und auch ein eigenes Glasfasernetz.
Korrekt, völlig richtig. Das erwähne ich nicht so oft natürlich, weil es ein bisschen ein anderer Bereich ist, aber du hast völlig recht. Also wir haben ein eigenes Datacenter, da nutzen wir auch sehr viel Synergien in der Hybrid-IT, weil sehr viele Kunden sagen, ich will eigentlich mit der Technologie nichts zu tun haben, möchte, dass das läuft, will aber einen Teil davon in Österreich haben, aus regulativen Gründen oder was auch immer. Und da können wir sehr tolle Lösungen anbieten. Und das Zweite ist, wir haben ein eigenes Glasfasernetz, sind Internetprovider, können auch Standortvernetzung weltweit anbieten. Somit kann auch die Leitung von uns quasi gemacht werden oder angeboten werden. Somit haben wir ein Komplettportfolio, was seinesgleichen sucht.
Wow. Kommen wir mal ein bisschen zu unserem Schwerpunktthema heute, Office 365. Was ist Office 365? Jeder redet davon, aber ich glaube, die wenigsten wissen, wie tief und wie weit das eigentlich wirklich geht.
Richtig. Also Office 365 gibt es ja mittlerweile schon wirklich lange am Markt. Das hat ja früher BPOS geheißen. Business Productivity Online Suite war der erste Start von Microsoft, der erste Versuch. War damals auch noch ein bisschen schwierig zu bedienen, somit war die Adoption sehr schlecht und ist aber seit jetzt einigen Jahren unter dem Decknamen Office 365 vorhanden und das ist die Modern Workplace Lösung von Microsoft.
Gibt es da Unterschied zwischen O365 und M365?
Ja, ist eine reine lizenztechnische Geschichte, aber die Produkte im Hintergrund ist das gleiche.
Okay. Das bringt mich gleich zu den Plänen. Da gibt es ja verschiedene Pläne. Wie sind die aufgebaut oder was bedeutet ein Plan für Office 365?
Also generell Microsoft bietet ja viele, viele Services in Office 365 an, wo es eigentlich immer um die gemeinsame Zusammenarbeit geht. Ja. Und das ist halt sehr vielschichtig. Man kann beginnen mit nur einem E-Mail-Service, so Exchange, kennt jeder, glaube ich. Da sage ich, ich habe mein Postfach, ich habe Kalender, die ich teilen kann, wo ich habe vielleicht Tasklisten, die ich noch teilen kann. Das ist die kleinste Ausprägungsstufe, die ich machen kann und geht dann weiter bis über einen SharePoint, also eine Portalmöglichkeit, über Microsoft Teams, was ja die Kollaborationslösung ist, also der Nachfolger von Skype for Business, wo ich Online-Meetings machen kann und auch eine Telefonanlage zum Beispiel ersetzen kann, aber geht dann noch viel, viel weiter in Productivity-Tools, das heißt Projektpläne online. Ich kann Kanban-Systeme online machen. Es gibt sehr viele Möglichkeiten und da unterscheiden sich natürlich die Pläne von der Lizenzierung her. Und wir beschränken uns sehr stark auf die Enterprise-Pläne, weil ich dann den größten Leistungsumfang habe und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist aus unserer Sicht am besten. Und das beginnt mit dem E1, wo ich quasi alle Microsoft-Features online nutzen kann, aber kein lokales Office installieren darf. Ja. Dann gibt es E3, wo ich quasi alle Services genauso dabei habe, aber auch eine lokale Installation vom Office, ist eigentlich das meistverkaufteste. Und E5 habe ich dann auch eine Windows-Lizenz dabei, eine Enterprise-Windows-Lizenz und das ganze Management. Das heißt, Intune, was vielleicht für manch einen ein Begriff ist, ist dabei. Das heißt, ich kann Mobile Device Management machen, kann meine Geräte verwalten, habe Dokumentenschutz und Dokumentenverschlüsselung dabei, habe Analytics-Lösungen dabei, wo ich einfach schauen kann, bin ich safe, bin ich sicher, sind verlassen Dateien mein Unternehmen zum Beispiel, wo sind meine Mitarbeiter unterwegs und habe dann einfach die ganzen Sicherheits-, also Security and Governance ist der Ausdruck, habe ich bei E5 mit dabei.
Da kommen wir dann im Detail darauf zu sprechen, weil das ist, glaube ich, ganz ein wichtiger Punkt in Richtung DSGVO. Eine Frage habe ich noch, Exchange ist für Unternehmen heute natürlich ein Standard. Wie viele kleinere wissen noch gar nicht, was sie mit Exchange machen können. Kannst du da vielleicht ein paar Wörter verlieren, wie wichtig eigentlich Exchange ist als Steuerungstool?
Natürlich, also Exchange ist der Mail-Server von Microsoft, der auch schon lange Jahre am Markt ist, ist jetzt seit einigen Jahren in der Cloud auch verfügbar. Und ich habe mein klassisches Postfach natürlich drin, habe Kalender, die ich teilen kann mit Mitarbeitern und kann Aufgaben teilen und so weiter, Kontakte teilen. Und der große Vorteil in Exchange ist eigentlich, ich habe einen Dokumentschutz. Das heißt, ich kann definieren, welche Dokumente soll mein Unternehmen nicht verlassen, welche schon. Das habe ich ja beim Online-Mail-Service nicht in der Form.
Das ist eigentlich quasi der rechte Verwalter ist auch der Exchange.
Korrekt, völlig richtig. Ja. Und uns fällt heute auf, der Exchange lokal installiert, ist, also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben das laufende Geschäftsjahr heuer einen Exchange-Server installiert. Das heißt, das ist de facto nicht mehr existent. Also die meisten nehmen einen Exchange in der Cloud.
Weil sie auch sehr gut in der hybriden Lösung funktioniert.
Genau.
Also Exchange kann ruhig in der Cloud stehen, zumal das E-Mail ist ja nicht ein sicheres Dokument, also das kann vielleicht schon eher in der Cloud liegen. Da gibt es andere Lösungen, die ihr habt, die ein Mail sicher machen.
Korrekt, richtig.
Gibt es, glaube ich, das Zap-Mail.
Zap-Mail, genau.
Vielleicht kann man da noch geschwind ein paar Wörter dazu verlieren.
Ja, generell, eine Mail ist ja eine Postkarte. Der Gedankengang, der oft im Raum schwirrt, dass eine Mail ein Brief ist, das stimmt nicht. Also Mail ist eine Postkarte, die kann jeder lesen und es kann jeder unter dem Transport was draufschreiben. Ja. Zum Beispiel noch Grüße aus Wien dazu. Ja. Das geht, das ist kein Thema und somit ist es kein sicheres Medium. Es gibt aber die Möglichkeit, Mail zu sichern, in dem Sinn mit Signatur und Verschlüsselung, dass man sagt, man packt einmal die Mail in ein Kuvert rein, somit kann es nicht mehr jeder lesen und ich sehe es auch, wenn es geöffnet wird sozusagen. Also hab die Möglichkeit zu sehen, wurde es während der Übermittlung verändert und auch den Inhalt zu schützen. Ja, da gibt es eine wunderschöne Lösung von Zapmail. Ohne Administrationsaufwand geht selbstständig die Lösung und kann man mittlerweile auch in Azure betreiben und kann man auch an Exchange Online einfach anbinden mit einem Connector. Von dem her, das ist mittlerweile eine ganz tolle Lösung.
Und ist ein Schweizer Produkt.
Ist ein Schweizer Produkt, genau, völlig richtig.
Da ist dann Sicherheit und Qualität dahinter.
Ja, also die Schweizer sind da sehr akkurat bei den sicherheitstechnischen Themen.
In Office 365, du hast das eh schon angesprochen, ist er auch sehr stark in Kollaboration ausgelegt. Ich finde es immer sehr spannend, wenn ich ein Excel-Sheet mit einem Kollegen bearbeite, der ganz weit weg sitzt. Ich sehe, was der gerade auf dem Excel-Sheet macht. Kannst du da ein bisschen mehr erzählen, wie das funktioniert, dass auch die Datenbestände konsistent bleiben?
Also einer der Hauptbestandteile an der Zusammenarbeit von der Microsoft-Lösung ist Microsoft Teams. Und im Hintergrund von Teams arbeitet er eigentlich SharePoint. Das heißt, das Ziel ist es, dass ich meine Dokumente in den SharePoint bringe. Und dadurch habe ich die Dokumente versioniert und kann auch zeitgleiches Bearbeiten machen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel ein Team-Meeting haben oder ein Sales-Meeting, wo wir einen Sales-Forecast machen, ist es oft so, dass ein Kollege in Wien ist oder nicht im Haus ist, dann wählt sich der online ein in unser Meeting, ist von überall zugreifbar und wir teilen das Dokument einfach. Das heißt, das Dokument haben wir einmal die Möglichkeit, dass wir es gemeinsam bearbeiten über dieses Teams, dass wir einfach das Dokument teilen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass der Mitarbeiter das Excel bei sich öffnet und ich öffne es bei mir und wir editieren gemeinsam und ich sehe in zwei verschiedenen Farben, wer hat wo was reingeschrieben.
Das finde ich so spannend.
Das ist total spannend, weil im Endeffekt das Urdokument nicht verändert wird, sondern nur in der Datenbank die Änderungen nachgeführt werden und sobald es dann speichert, in das Excel reingemerged werden. Das heißt, ich kann wirklich zeitgleiches Bearbeiten machen und das ist für uns ein extremer Mehrwert bei solchen Meetings.
Du hast es eher angesprochen, SharePoint ist natürlich auch quasi der File-Server, nutzen wir natürlich auch. Ich finde das auch sehr angenehm, weil natürlich, wenn wirklich was passiert, du hast 15, 20 Versionen im Hintergrund, die, glaube ich, sehr lange gespeichert werden.
Unlimitiert,
glaube ich, aktuell, genau. Auch wenn man mal irrtümlich was löscht, glaube ich, wird es wirklich erst nach 90 Tagen tatsächlich gelöscht. Also korrekt. Man hat schon so sehr hohe Sicherheit und vor allem, es ist im Self-Use, würde ich sagen, also es kann sich jeder selbst wieder das Dokument herstellen, wenn korrekt, was passiert. Also ich brauche keinen Administrator mehr.
Und ich habe auch eine Historie, wer hat was geändert, genau. Ist auch ein Regulativ teilweise gewünscht, dass man einfach sieht, wer ändert was. Ich habe auch die Möglichkeit eines Compliance-Archivs im SharePoint, dass ich sage, Dokumente, die in einem gewissen Bereich liegen, sind unter Compliance, das heißt, sie werden sicher abgelegt, das heißt, ich kann es nicht mehr verändern oder wenn ich es verändere, wird es protokolliert. Mhm. Das heißt, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt natürlich, weil dann kann da nichts passieren, dass jemand im Nachhinein noch was ändert.
Teams, für mich ein großes Rätsel, aber Skype habe ich jetzt inzwischen verstanden, inzwischen können wir es auch bedienen, aber jetzt kommt Teams daher. Für mich schaut das noch alles sehr schwierig aus. Ich habe es noch nicht verstanden, wie Teams funktioniert. Vielleicht kannst du mir da und uns das ein bisschen erklären.
Also generell, was ist Teams? Warum kommt jetzt Microsoft mit einem neuen Produkt daher? Skype kennt jeder, ist ja verbreitet, funktioniert auch mittlerweile sehr, sehr gut. Mhm. Wir haben es auch schon jahrelang im Einsatz. Aber generell, die Anforderungen haben sich geändert. Und die Zusammenarbeit ist nicht mehr Online-Konferencing oder Telefonie, sondern ich habe jetzt, wie wir vorher gehört haben, gemeinsames Dokument bearbeiten, Teamräume und so weiter, vielleicht gemeinsam Webseiten, die ich verwende und somit hat Microsoft mehrere Technologien kombiniert. Mhm. Teams ist eigentlich eine Kombination von Microsoft Exchange, von Microsoft SharePoint und von Microsoft Skype for Business in einem Produkt, wenn man so will. Mhm. Ja? Weil Teams verwendet SharePoint für die Dokumentablage, verwendet Exchange Groups für die Gruppen, wenn ich Teamräume baue und nimmt im Hintergrund Skype for Business eigentlich her für die Telefonie- und Konferenzlösung. Man muss dazu sagen, sie haben aber sehr viel überarbeitet. Ich habe jetzt wirklich die User Experience ist auf jedem Gerät gleich. Mhm. Das heißt, ob ich mich mit Windows-PC, mit Mac, mit iPhone, mit Android einwähle, es ist immer ident. Ich habe dasselbe Feature-Set und es ist immer gleich. Und was mir ganz gut gefällt, ich habe einen neuen BMW bekommen und der hat jetzt mit Connected Drive auch Teams integriert. Okay. Und ich kann mich mit meinem Auto direkt einwählen in ein Meeting wie mit einem Handy. Und habe im Dacho die Teilnehmer und am Navigationsdisplay die Dokumente offen.
Das darf man aber nicht während dem Fahren, oder?
Ob man es darf, weiß man nicht, aber technisch ist es möglich. Und das ist einfach für mich so ein wichtiger Punkt, das ist überall gleich. Und auch die Webschnittstelle ist ident. Und ich muss sagen, wir haben früher schon immer das Thema gehabt, dass sich Kunden teilweise nicht einwählen haben können beim Skype. Dann habe ich wieder einen Anruf bekommen, ich komme nicht rein. Ja. Das gibt es mit Teams nicht mehr. Also das geht immer.
Aber du hast ja eigentlich jetzt gerade so Spannendes jetzt erwähnt mit dem Auto. Das heißt, diese Mobilität greift auch jetzt weg vom Notebook, Smartphone, das haben wir jetzt vielleicht auch schon gewohnt, aber es geht jetzt schon wirklich in die Umgebung. Es integriert sich immer mehr in meine Welt, nicht nur meine Arbeitswelt.
Also korrekt.
Das ist ein Auto, finde ich sehr spannend.
Also Anywhere Access quasi ist die Zukunft und ich habe da eine ganz witzige Geschichte dazu. Ich war jetzt vor einigen Monaten, habe ich ein Meeting in Wien bei Microsoft gehabt und Microsoft hat ja die Devise, jedes Meeting muss online teilnehmbar sein. Mhm. Ja, haben auch die Besprechungslösungen natürlich überall stehen und ich habe mir gedacht, ich fahre wieder mal nach Wien, weil ich habe die Personen schon so lange nicht mehr gesehen und ein Café ist doch eine wichtige soziale Komponente auch und bin raufgefahren und ich war der Einzige im Besprechungsraum bei der Microsoft, sogar die Wiener waren nicht da.
Aber der Vorteil ist bei der Microsoft, es gibt einen sehr, sehr guten Kaffee.
Das stimmt, da hast du völlig recht. Aber man sieht, Die Mobilität hält Einzug. Und wenn wir uns ehrlich sind, wenn ich 2 Stunden wohin fahren muss für eine halbe Stunde Meeting oder 4 Stunden Meeting, steht ja in keiner Relation mehr zu den Kosten. Darum, die Technologie ist schon wirklich top.
Und Microsoft hat es, glaube ich, schon vor 2 Jahren zur Führung gemacht und gezeigt, wie der moderne Arbeitsplatz ausschauen kann.
Korrekt.
Wie Mitarbeiter zusammenarbeiten. Aber sie haben auch immer betont, die soziale Komponente ist auch sehr wichtig, aber man muss sich schon regelmäßig treffen. Also das darf man nicht übersehen.
Und die Geräte kommen jetzt, also die ganzen Besprechungsgeräte sind verfügbar für Teams. Wir haben heute ein Surface Hub 2 bekommen. Wir sind einer der 3 Rieseler in Österreich, die es verkaufen dürfen. Mhm. Kostet wirklich viel Geld, das Ding. Wir haben uns gespielt, aber es ist ganz interessant, weil ich habe meinen Fernseher auf Rollen sozusagen. Mhm. Da ist die komplette Conferencing-Lösung integriert. Mhm. Und in dem Mittelteil sind Akku-Packs drin, der geht 12 Stunden auf Akku. Das heißt, ich nehme das Gerät einfach mit, wo ich bin und mache ein Meeting.
Inklusive Whiteboard.
Und das ist einfach ein neues Arbeiten, wo jetzt auch die Kollegen anboarden, aus der Finanz zum Beispiel, die nicht so technisch affin sind und sagen, wow, das ist was wir eigentlich schon lange gebraucht hätten.
Und noch nicht erwähnt, wenn man Office 365 verwendet, muss ich ja nicht immer mein Notebook mithaben. Ich habe nämlich eigentlich alles, was ich brauche, online. Ich kann mich irgendwo einloggen und habe eigentlich meinen Arbeitsplatz auch wieder vor mir.
Korrekt, ja. Völlig richtig. Ja, die Idee geht natürlich dorthin. Also ich habe alles, was ich brauche, Mail, Dokumente und so weiter online. Mhm. Und ich habe auch die Möglichkeit, eben mit SharePoint alle Dokumente online zu bearbeiten. Mhm. Ich brauche mir kein Excel mehr installieren, kein Word. Das Einzige ist Makros und Co. Gibt es noch Limitierungen natürlich, aber so für Standardtätigkeiten kann ich das online machen. Mhm. Auch der OneDrive ist verfügbar oder OneNote für Notizen ist verfügbar, wo ich mit dem Stift bei Besprechungen immer mitschreibe und dann, das genieße ich schon sehr, weil ich habe früher immer meinen Papierblock gehabt und ich schreibe jetzt mit dem Stift auf dem Surface Book 2 quasi im OneNote mit. Mhm. Und wenn mich dann jemand anruft im Auto, mache ich es am Handy auf und kann sagen, ja genau, über das haben wir gesprochen. Mhm. Das ist wirklich ein Mehrwert. Aber es geht auch weiter. Microsoft bringt ja, heute ist der offizielle Launch in Europa, Windows Virtual Desktop. Mhm. Wo ich mir quasi über eine Webseite mich auf einen virtuellen Desktop verbinden kann, wo ich meinen Desktop rund um die Uhr mithabe und das Ganze ist gratis bei E-Plänen dabei. Das heißt, das kostet nicht mal was.
Ist das wirklich mein PC, mein virtueller Desktop?
Ja.
Oder löscht sich der nach einer gewissen Zeit?
Ja, ich deploye ein Template, ja. Ja, wo ich meine Software reingebe, die ich brauche. Ja. Kann auch Domain joinen, was auch immer. Und wenn ich mich verbinde, wird der deployed. Mhm. Und ich kann definieren, wie lange er erhalten bleibt und dann wieder gelöscht wird. Hat natürlich einen Scaling-Effekt, weil wenn ich immer 200 PCs laufen habe, ist natürlich nicht so optimal, wie wenn immer nur 5 laufen zum Beispiel.
Aus deiner Erfahrung, welche Arten oder welche Unternehmensgrößen wechseln in Richtung Office 365?
Also generell, es gibt, glaube ich, keine Beschränkung von der Unternehmensgröße. Das Onboarding wird schwieriger. Ja. Mhm. Ich sage generell, ab einem Mitarbeiter bis unlimitiert kann Office 365 nutzen und hat auch seine Vorteile dadurch. Natürlich für einen 5-Mann-Betrieb ist das Onboarding ganz einfach. Ja. Da sind wir auf einem Tag oder 2 angeboardet. Wir exportieren die Daten, importieren es drüben rein und das war's.
Kann ich bestätigen, haben wir mit euch gemacht. Hat wunderbar in 4 oder 5 Stunden. Das Längste, was dauert hat, waren natürlich die Mailboxen zum Implementieren.
Ja. Natürlich bei einem großen Kunden wird es dann schwieriger. Wir haben jetzt zum Beispiel letzte Woche ein Projekt abgeschlossen, wo wir 4.500 Mitarbeiter in die Cloud migriert haben und angebordet haben. Das war jetzt ein Projekt über 3/4 Jahr, bis wir die wirklich rausgebracht haben, weil einfach man dann Brit arbeiten muss.
Das ist eher ein Punkt, den wir noch nachher besprechen werden, wo wir hingehen, wie von der Projektplanung bis zur Umsetzung. Ich glaube, das ist für unsere Hörer interessant. Was mache ich, wie muss ich mich vorbereiten? Ich glaube, das sollten wir mal extra kurz besprechen. Viele IT-Lösungen sind dann noch lokal aufgebaut. Kann ich mit Office 365 ein hybrides Szenario fahren?
Ja, natürlich.
Also eigene Server in-house haben, vielleicht die vielleicht Confidential-Daten haben.
Also generell kein Thema, das ist der größte Mehrwert von Microsoft, das sehe ich so. Es gibt ja viele Anbieter, es gibt ja eine Amazon, es gibt ja einen Google, was auch immer, die auch ähnliche Dienste teilweise anbieten. Mhm. Aber ich finde, der größte Mehrwert der Microsoft ist, dass man die hybriden Lösungen, die Integrationen sind einfach voll da. Ich habe die Integration in Desktop zu 100% und ich habe aber auch die Integration in meine On-Premise-Welt zu 100%. Mhm. Und so ist es natürlich möglich, Office 365 auch hybrid aufzusetzen. Macht man auch für die Migration ab einer gewissen Größe, weil ich dann nicht auf einen Big Bang migrieren muss, sondern einfach Zeit habe zu migrieren. Und generell haben wir durchaus Kunden auch, die das in so einem Szenario nutzen, wo ich lokales ein Active Directory habe, ob das sich mit der Cloud synkt, einen lokalen Exchange vielleicht betreibe für die Mitarbeiter im Haus und die Vertreter in Office 365 sind. Ja. Auch SharePoint kann man connecten on-prem und einen in der Cloud, so als Kundenportal in der Cloud und meinen für Confidential-Daten vielleicht on-prem ist. Genauso bei File-Services und Co. Also das ist überhaupt kein Thema und ist fix und fertig. Das heißt, ich muss nichts bauen, ich muss es nur aktivieren.
Vielleicht noch ganz kurz, ich wollte zuerst sagen, zu SharePoint. SharePoint ist eigentlich eine Art Internetseite im internen Bereich, die genauso Informationen darstellen kann für Mitarbeiter, aber dahinter auch natürlich das ganze Dokumentenmanagement stattfindet.
Korrekt, also es ist ein Portal, eine Portallösung mit einem DMS, Dokumentenmanagementsystem im Hintergrund, welches mittlerweile auch Workflows kann. Zum Beispiel so der Urlaubsantrag-Workflow geht bei uns über SharePoint. Der ist in 10 Minuten erstellt, grafisch, da brauche ich kein Programmierwissen, mit Genehmigungsschritten und so weiter. Also da ist sehr, sehr viel mittlerweile drin.
Kommen wir mal zum Thema Datensicherheit, Datenschutz. Wie schützt eigentlich die Microsoft uns vor diesen ganzen Crackern, diesen bösen Buben und Mädels in dieser Welt? Wie sicher siehst du das oder wie gut siehst du Microsoft da in dem Feld?
Also generell, wenn es um so Datenschutzthemen geht, sehe ich es selber auf zwei Punkte. Das eine ist der Schutz, wie du gesagt hast, vor Hacking, vor Denial of Service, vor einfach Datenklau. Ja. Und das andere ist ein bisschen so Schutz nach Datenschutzgrundverordnung, Compliance-Themen. Ja. Generell hat Microsoft ein Cyber Defense Operations Center weltweit verteilt, wo mehrere hundert Mitarbeiter rund um die Uhr 24/7 bereit sitzen und die aktuellen Bedrohungen beachten im Internet, was da los ist. Und sie bekommen sehr viel Daten, weil einfach der Microsoft Backbone mittlerweile so groß ist und Microsoft ja sehr viel kontrolliert mittlerweile auch und auch Kooperationen haben mit anderen großen Anbietern, dass die Security-Vorfälle sehr schnell erkennen, ja, und auch wirklich, wirklich schnell reagieren. Das ist einmal das eine. Das zweite ist, der Standard, den sich Microsoft setzt im Bereich Security, ist extrem hoch. Und ich vergleiche das immer, weil wir haben Kunden natürlich, die sagen, naja, wenn ich es bei mir im Keller einsperre, ist es sicherer wie in Amerika. Ja. Natürlich, geografisch ist es woanders, ja, vielleicht, aber ich könnte so einen Sicherheitsstandard mit moderaten Kosten, sage ich mal, bei mir nie einführen. Auch würde ich wahrscheinlich einen Angriff gar nicht erkennen, was Microsoft sofort erkennt über die Mitarbeiter, die bereit sitzen, würde ich das wahrscheinlich erst ein Jahr später mitbekommen, dass bei mir was war. Genau. Ja. Darum, ich stufe es als sehr, sehr sicher ein. Das ist einmal das eine. Und das zweite ist, auch Microsoft geht in die Richtung Lokalität. Das heißt, wir haben ja immer die letzten Jahre ein Datacenter in Dublin und Amsterdam gehabt von Microsoft. Mittlerweile ist das Datacenter zweimal in der Schweiz aktiv. Auch Deutschland Nord ist aktiv. Da spreche ich jetzt nicht von der deutschen Cloud, sondern von der Public Cloud, die auch in Deutschland jetzt verfügbar ist. Es wird Deutschland Süd noch kommen. Es ist Frankreich, zwei Datacenter, die mit Ende des Jahres live gehen. Ja, es wird in Italien Datacenter geben. Auch in Österreich gibt es einen File Caching Point, in Wien Datenpunkt. Das heißt, Microsoft nimmt das sehr, sehr ernst, auch den Mitarbeitern den Mitarbeitern von Unternehmen das Gefühl zu geben, meine Daten bleiben regional, in die Richtung arbeitet Microsoft. Es werden auch zukünftig, man erfährt es erst kurz vor Go Live, das ist so die Philosophie, vorab nicht zu viel zu verraten, wo Datacenter-Standorte sind. Ja. Da werden noch viel mehr Datacenter kommen.
Ich glaube auch, dass Microsoft wieder Pläne hat, die Datacenters in Europa auch wieder unabhängig von Amerika zu machen, dass die Daten jetzt doch in Europa bleiben.
Also die Daten ja, die Datacenters sind ja geplant bzw. auch gebaut, die Daten liegen da. Es wird aber keine so eigene Clouds mehr geben, wie es mit der Deutschland-Cloud war, weil das ist ja, das hat nicht funktioniert. Ja. Das war aus meines Erachtens ein Marketinginstrument, dass man sagen kann, ich habe auch eine Cloud in Deutschland, die völlig autark ist, nur es war deutlich teurer. Und das Zweite ist, ein Großteil der Services hat ja gar nicht funktioniert. Ja. Weil ich natürlich, damit ich diese Services alle anbieten kann in der Form, ein weltweites Azure Active Directory brauche, sonst geht es nicht. Und das ist auch der einzige Nachteil. Die Daten bleiben natürlich regional, aber das Azure Active Directory, also mein Verzeichnis, wo die Benutzer angelegt sind, ist weltweit. Und das wird auch so bleiben. Also die Daten sind weltweit. Ich sehe aber da nicht wirklich ein Problem, weil es ist nur ein Benutzernamen, ein Kennwort im Endeffekt, was ich in die Cloud synke.
Und vor allem die Daten, wie du sagst, bleiben ja nach auch DSGVO in Europa. Metadaten gehen vielleicht nach Amerika. Correct. Die haben aber mehr Analysezwecke, als über personifizierte Daten irgendwas herauszufinden. Correct. Die werden auch nicht für irgendwelche Werbemaßnahmen und sonstiges verwendet, sondern geht es um Verhalten und da geht es um eben auch um atypisches Verhalten festzustellen, Correct. Dass ich sprich auch Sicherheitsmaßnahmen setzen kann. Oder eben im Learning, im Artificial Learning zu sagen, ja, das Userverhalten verändert sich von einer gewissen Zeit und daher passen sich auch wieder Systeme Correct. An.
Und vielleicht nur zum Governance-Thema. Microsoft erfüllt de facto fast jeden Standard weltweit. Ob es jetzt eine ISO ist oder eine GDPR, also eine Datenschutzgrundverordnung, ist wirklich erfüllt. Und von dem her, die Methodik ist auch ganz, ganz schwer bei einer lokalen Infrastruktur abzubilden.
Wir beide sind ja auch sehr tief in dem DSGVO-Thema drinnen gewesen. Ich selber kann nur sagen, kein Unternehmen kann ansatzweise die Sicherheit von Dokumenten herstellen, wie es ein Microsoft Office 365 im E5-Plan kann.
Korrekt, richtig.
Also das nachzubauen wäre fast unmöglich oder ist zu teuer.
Was ich dazu noch sagen möchte, was es jetzt in E5 gibt, ist eine Customer Control Data Access Logbox, heißt es im Fachjargon. Also es geht darum, dass ich zum Beispiel, wenn ich Daten mit einem Kunden teile oder der Kunde Daten mit mir teilt, er steuern kann, wann ich Zugriff habe. Das heißt, der legt mir zum Beispiel Daten, seine Verträge ab bei mir im SharePoint, dass sie quasi bei mir verfügbar sind und kann steuern, wann ich Zugriff bekomme. Das sind einfach so Themen, sowas kann ich selbst sehr, sehr schwer nachbauen.
Jetzt werfe ich mit ein paar Begriffen herum, die ich gefunden habe und du wirst uns erklären, was das bedeutet. Office 365 Advanced Threat Protection.
Genau, Microsoft bietet ja mit ATP, Advanced Threat Protection, die an einen Mail- und Dokumentschutz an. Und was mir ganz gut gefällt eigentlich in Office 365 Kontext beim Exchange. Das ist eine Lösung, die wir eigentlich eingeführt haben bei allen unseren Kunden, wie das Thema mit der DHL-Mail oder Bewerbung mit einem Kryptotrojaner akut war. Und Microsoft macht da zwei Sachen. Es ist natürlich der klassische Spam- und Antivirenschutz dabei, so wie man es kennt für Mail. Ja. Was es aber macht, ist das eine, wir haben die Safe-Link-Protection. Das heißt im Endeffekt, jede URL, jeder Link, der in einer Mail drin ist, wird ausgetauscht durch eine Microsoft-URL, Protection, Microsoft.com/irgendwas. Ja. Und wenn der End-User draufklickt, wird die Seite vorab gescannt und die wird dann redirected. Oder es kommt eine Meldung, Achtung, die Seite ist gefährlich und ich als Administrator kann steuern, ob er dann direkt hinklicken darf oder ob es nicht geht. Ja. Und das zweite ist Safe Attachment. Das heißt, jeder Anhang wird in einer Sandbox entpackt, wird überprüft und wird im Nachhinein zugestellt. Das heißt, ich bekomme die Mail in meiner Inbox, habe meine Mail da, kann sie lesen und habe oben ein Textdokument drin, wo steht ATP Scan in Progress. Ja. Und was jetzt ganz interessant ist, die Mail habe ich dann gelesen und da gibt es eine Funktion, die geht nur online in Office 365, die heißt Remote Update. Ja. Das heißt im Endeffekt, sobald das Attachment fertig gescannt ist, wird es in meine Mail eingefügt und ich bekomme die Mail wieder als ungelesen.
Ah, okay.
Das heißt, ich kann einen Text vorab schon lesen, kriege ich das Attachment später, weil es meistens ein, zwei Minuten dauert, bis das Scan erledigt ist. Und somit haben wir haben keinen einzigen Kryptotrojaner-Fall mehr gehabt nach der Einführung. Und da ist es Microsoft wirklich branchenführend, würde ich sagen, und total integriert, auch in Exchange. Und mittlerweile gibt es auch ATP für den Client. Das heißt, ich kann auch den Client-Virenschutz von Microsoft verwenden. Der Defender ist ja bei den Ratings immer ganz weit oben. Nur zu managen war er halt schwer. Und mit dem ATP habe ich das ganze Management drüber gezogen und habe AI dabei, künstliche Intelligenz, die mir auch hilft zu erkennen, wo habe ich Bedrohungen. Und über Security Center ich dann auch die Möglichkeit habe, dass ich sehe, wo war der Virenausbruch, wie ist er reingekommen. Er ist per Mail reingekommen zur Sekretärin, die hat ihn weitergeleitet an den Chef und der hat ihn im Bug zum Beispiel. Ja. Das heißt, ich sehe, wie ist die Bedrohung reingekommen, was auch total tiefe Insight man bringt in der Security.
Vielleicht noch ein paar Worte zur Dokumentensteuerung, weil es ja mit dem DSGVO sehr spannend ist. Ich habe mit Office 365 die Möglichkeit zu sagen, dieses Dokument ist unveränderbar. Dieses Dokument darf nur von internen Personen gelesen werden, was ja ein wesentlicher Punkt ist in der GDPR, wenn wir es auf Englisch nennen, zu sagen, ich muss ja Dokumente klassifizieren, ich muss ja Daten klassifizieren. Hätte ich eigentlich so fast Schwierigkeiten, dass ich da steuere, dass interne Daten intern bleiben. Mit Office 365 ist das eigentlich kein Thema. Ich kann steuern, wer ein Dokument sieht, außer wie lange es sichtbar ist für ihn. Gibt es noch weitere Möglichkeiten jetzt?
Ja, also bevor du sprichst, das ist die Microsoft, das ist die Azure Information Protection. Azure Information Protection geht um Dokumentenklassifizierung, Dokumentenschutz. Mhm. Und ich würde sagen, das ist eine sehr fortschrittliche Lösung, weil ich habe auf der ersten Seite mir die Möglichkeit, meine Dokumente zu klassifizieren. Mhm. Das ist das eine, dass ich es einfach klassifiziert habe und habe in Verbindung mit der Cloud App Security auch die Möglichkeit zu sehen, wo sind meine Daten? Mhm. Also die größte Gefahr natürlich an der Cloud ist, dass ich nicht mehr die Kontrolle habe, wo sich meine Daten befinden. Mhm. Und das kann ich machen, zum Beispiel, wenn jemand ein Infodech-klassifiziertes File in Dropbox lädt, bekomme ich eine Benachrichtigung. Weil Microsoft an fast 200 Anbieter eine Schnittstelle hat, mhm, und die das permanent überwacht und Dropbox sagt, Achtung, da ist ein File klassifiziert für die Firma Infodech, mhm, bei mir und benachrichtigt Microsoft und ich kriege den Push. Und könnte sofort auch das File löschen lassen. Dropbox zum Beispiel löscht es, mhm, auch. Ja. Das heißt, ich habe die volle Kontrolle. Das zweite ist Dokumentenverschlüsselung. Das heißt, ich kann sensitive Daten verschlüsseln. Mhm. Und im Endeffekt, jedes Mal, wenn der Mitarbeiter darauf zugreift, wird der Schlüssel online downgeloadet und er kann es dann öffnen. Ja. Wenn ich ihm die Sperre oder der User ausschalte, kann er die Dokumente zwar kopieren, mhm, kann es aber nie wieder öffnen, weil sie ihm verschlüsselt sind. Und es gibt, wie du gesagt hast, auch die Möglichkeit für Offline-Worker, denen quasi 3 Tage, 5 Tage, wie auch immer, einen Offline-Zugriff zu gewähren, dass sie trotzdem öffnen können. Mhm. Und aus Governance-Sicht finde ich es total spannend, weil wenn ich ein Dokument öffne, weiterschicke, drucke, wird jedes Mal ein kurzer Connect in die Cloud gemacht und diese Information gesendet. Mhm. Das heißt, ich kann mir bei einem File eine komplette Historie ansehen, wo ist gespeichert worden, wer hat es weitergeschickt, wer hat es ausgedruckt, wer hat es gelesen und so weiter und bin dann auch compliance-mäßig sicher. Mhm.
Da freut sich die Aufsichtsbehörde.
Wir machen es jetzt oft, wie gesagt, im HR-Bereich. Da haben wir auch eine eigene Lösung, die wir da gebaut haben, weil das einfach ein Thema ist, dass man Dienstverträge, was auch immer, nachweisen muss, wer hatte Zugriff, mhm, und wer hat sich's angesehen, und das können wir mit der Lösung relativ einfach abbilden.
Sehr gut. Jetzt bin ich ein Unternehmer, sagen wir mal so Mittelstand, österreichische Definition, 50 bis 100 Mitarbeiter, 70 Arbeitsplätze. Wir kommen jetzt auf die glorreiche Idee, wir wollen Office 365 haben. Ich rufe die an, sage ich, erklär da kurz unser Unternehmen, wie geht's los, wie geht's weiter, wie geht's, was passiert jetzt alles?
Okay, wie geht's los? Also generell, wenn du Interesse hättest an so einer Lösung, wird bei uns der Sales zu dir vor Ort kommen, mhm, wobei unser Sales eigentlich nicht der klassische Vertrieb ist, sondern unser Sales sind alles Consultants. Mhm. Früher lang gewesen, jetzt auch noch teilweise. Und der wird dir mal das Big Picture erklären. Mhm. Das heißt, der wird dir erklären, mit was kann man was abbilden. Mhm. Ja, wie funktioniert die Lösung gemeinsam? Und wir versuchen dann, einen guten Weg zu finden, mit was du starten möchtest, mhm, weil einfach ich kann nicht mit der kompletten Office 365 starten, das wird viel zu viel. Mhm. Ja, wenn das erledigt ist, quasi kommen unsere Consultants, unsere Techniker und machen mit dir einen Workshop über diese Punkte, die Feinplanung. Mhm. Wie arbeitet man damit? Wie migrieren wir? Ja, mhm. Wie machen wir die Lösung? Wie designen wir es? Wie führen wir es ein? Wie rollen wir es aus? Und so weiter. Ja.
Das heißt, da werden auch die Mitarbeiter dann schon auf die Reise mitgenommen?
Nein, in dem Moment nur mal das Projektteam.
Das Projektteam, ja, okay.
Und dann wird eingeführt. Also nächstes Step ist Delivery. Wir führen das mit dem Kunden gemeinsam ein. Und dann kommt als vierte Phase die Onboarding-Phase, wo wir die User dann auch schulen. Also wir haben im Haus eine Dame, die das sehr gut kann, mhm, Modern Workplace, die schult die Mitarbeiter und boardet die auch mit an. Mhm. Und dann bist du fertig sozusagen. Das wäre der Workflow.
Wahrscheinlich klassisch, fängt man mit einem Mail an oder mit einem Exchange-Server, den man zuerst einmal migriert.
Korrekt. Also der erste Step ist immer Azure AD Connect. Mhm. Das heißt, das erste, man muss immer das Verzeichnis, das Benutzerverzeichnis in die Cloud bringen. Mhm. Ja. Wenn das draußen ist, dann der nächste Schritt ist meistens Exchange. Und wenn dann Exchange verfügbar ist, weil da ändert sich für den User fast nichts. Auch das Outlook stellt sich vollautomatisch um. Mhm. Das heißt, der User bekommt da wenig mit und dann geht man eigentlich in die neuen Themen mit Teams, mit SharePoint, mit Planner und so weiter.
Wie lang kann sowas dauern? Ist das, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen eine schwierige Antwort, aber wenn man jetzt eben unser kleines
Unternehmen. Also generell, die Migration in die Cloud, wie wir gehört haben, ist relativ schnell vollzogen. Also da sind wir von der Zeitspanne auf ein paar Tage, mhm, bis wir da in der Cloud verfügbar sind. Dann geht es in die Richtung, dass man quasi die Arbeitsweise ändern muss. Mhm. Ja, und da ist es immer sehr unterschiedlich. Wir haben Firmen, die sind sehr innovativ, die haben sehr innovative Mitarbeiter, die boarden sehr schnell an. Mhm. Und dann haben wir halt auch Firmen, die da weniger innovativ sind, wo Veränderung immer schwierig ist. Da dauert es dann länger. Mhm. Aber ich sage generell so eine klassische Cloud-Transition, dass man sagt, ich boarde an, migriere die Daten und ich führe die neue Welt des Arbeitens ein. Da sprechen wir von Wochen bis Monaten. Mhm. Also das ist was sehr, sehr schnell auch gehen kann. Wir haben Kunden, die sind in 3 Wochen angebordet. Mhm.
Aber du sprichst ganz was Wichtiges an, eben Technisch ist die eine Seite und dieser Change-Prozess ist eine andere Seite. Und ich finde es sehr gut, wie du sagst, man muss sich auf das Unternehmen einstellen, wie schnell die Adaptierungen übernehmen können. Davon hängt der Erfolg des Projekts ab.
Die neue Workplace-Lösung ist nur so gut, wie sie angenommen wird. Und darum die User-Akzeptanz ist in die Projekte immer das Allerwichtigste.
Ja. Ich habe jetzt einmal so Office 365, wir haben dann vielleicht noch das Intune, haben wir gesagt, wollten wir noch mal kurz besprechen. Aber welche Produkte bietet Infotech rund um Office 365 an?
Ja, also wir haben auch die letzten Jahre natürlich versucht, das Office 365-Produkt zu veredeln und einfach mehr anzubieten wie andere. Und ein großer Punkt natürlich ist immer bei Office 365 das Thema Backup. Viele Kunden, generell bei Office 365 gibt es ja kein Backup mehr. In der Cloud liegen die Daten, die sind vielfach gespiegelt über mehrere Rechenzentren drüber und ich kann 180 Tage Daten wiederherstellen. Das ist das Select Copy, nennt man das im Fachjargon. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, die Versionen wiederherzustellen. Das heißt, ich brauche eigentlich kein Backup mehr. Jetzt gibt es aber durchaus Compliance-Themen, wo ich sage, ich muss gewisse Zeit Daten vorhalten oder auch natürlich ein persönliches Gefühl. Ich habe schon Kunden, die sagen, passiert, wenn Microsoft den Service einmal abdreht, dann habe ich keine Daten mehr. Und das sind eben so Themen, wo ich sage, ich hätte vielleicht gerne eine Kopie lokal. Und da haben wir eine Lösung auf Basis von Veeam. Das nennt sich bei uns IVA, die Infotech Veeam Appliance. Ist ein eigenes Produkt, was wir kreiert haben. Kann beim Kunden vor Ort stehen, kann virtuell oder physisch sein. Ja. Kann aber auch bei uns im Datacenter als Service laufen, was wir anbieten. Und wir sichern dem Kunden seine Mail, also seinen Exchange und seinen SharePoint im Stundenintervall, wann er will, runter. Und wir haben eine lokale Kopie da, die auch, wenn irgendwas wäre mit der Cloud oder er weg will von der Cloud, 1:1 auch am Exchange on-prem wiederhergestellt werden kann oder auch migriert werden kann zu einem anderen Anbieter. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sehr gut. Als zweite Lösung, was wir auch immer wieder haben, sind eben die Mail-Verschlüsselung und Signatur, wo wir vorher schon kurz angeschnitten haben mit der SEP-Mail. Das ist auch ein Thema, die ganze Landesregierung und Bundesregierung in Österreich setzt darauf, auch die Rechtsanwälte, Ärztekammern und so weiter haben da teilweise Anforderungen an einer verschlüsselten Mailübertragung auch zum Klienten. Und da haben wir halt unsere SEP-Mail-Lösung, die Zero Administration ist, also ich richte es einmal ein und habe keine Arbeit mehr damit. Die macht das komplette Schlüsselhandling von selbst und ich habe die Möglichkeit, mit Personen zu schreiben, die ich nicht kenne, verschlüsselt, mit einer rechtsgültigen Lesebestätigung. Und das ist auch ein Thema überhaupt auch im Finance-Bereich oder auch in der Auftragsbearbeitung. Ich habe zuerst einen Kunden gehabt, der hat mir erklärt, er hat nach London was verkauft und hat die Zahlungsanweisung geschickt und der Kunde hat überwiesen, aber leider nicht auf sein Konto, weil jemand die Mail verändert hat während der Übertragung und der hat auch gesagt, ich brauche unbedingt so eine Lösung. Und die können wir auch 1:1 an Office 365 andocken, dass sie da mit drin läuft und bieten natürlich auch als ein Service an, dass der Kunde jetzt nicht irgendwas vor Ort hinstellen muss, wenn er eine Cloud hat. Weil wenn ich eine Cloud nütze, will ich ja in der Cloud sein und nicht lokal was hinstellen müssen.
Ich habe jetzt einmal rund um Office 365 meine Fragen durch, vielleicht nur zu Intunes. Kommt jetzt immer stärker, vor allem habe ich da jetzt eine Story gehört, die mir persönlich sehr gut gefallen hat. Gibt es halt, sag jetzt den Mitarbeiter in Japan, der kriegt ein neues Notebook, geht quasi in den japanischen Mediamarkt, kauft sich ein Windows 10 Notebook und haut innerhalb von ein paar Stunden genau das Setup, was Enterprise oder was dieses Enterprise-Image ausmachen wird. Stimmt das so, wie ich das gehört habe?
Korrekt. Also Intune ist auch eine Komponente von der Microsoft Cloud, wo es um Mobile Device Management und Mobile Application Management geht. Finde ich eine ganz interessante und innovative Lösung. Wie du es bereits erklärt hast, habe ich die Möglichkeit, Mobile Device Management zu machen auf meinen Windows-PCs über die Cloud. Das heißt, ich brauche keinen Server mehr oder ich brauche nur Internet. Ja, und die Möglichkeit, wenn sich jemand in Japan ein Notebook kauft, das zu provisionieren. Das heißt, er meldet sich mit seiner Unternehmens-E-Mail-Adresse am Gerät an. Das Gerät kriegt ein Edition-Upgrade, weil meistens ist das ein Home oder was auch immer, oder Professional, auf Enterprise. Damit ich alle Features machen kann, bekommt Software ausgerollt, Policies, Zertifikate, Bildschirmhintergrund, was auch immer, Einstellungen gesetzt und dann ist das Gerät fertig. Aber was auch spannend ist, ich kann es auch deprovisionieren. Das heißt, wenn der Mitarbeiter jetzt ausscheidet in Japan und das ist ja sein Privatgerät vielleicht, weil er es gekauft hat, kann ich alles wieder rückgängig machen, seamless, und ich kann auch alle unternehmensgefleckten Files, das haben wir vorher gehabt, Azure Information Protection, löschen. Seine privaten Files lasse ich unangetastet, das heißt die Kinderfotos bleiben am Gerät und das ist auch ganz ein großer Mehrwert, was ich da machen kann. So. Haben wir jetzt einen Kunden bereits, der das nutzt, weltweit, funktioniert wirklich gut, hat auch die Policy Bring Your Own Device, also bekommt einen monatlichen Sockelbetrag und kauft sich sein Gerät selbst. Und was noch viel spannender ist, ist eigentlich das Thema Mobile Application Management. Mhm. Da geht es nicht mehr, dass ich das Gerät verwalte, sondern nur die Applikation an sich. Mhm. Und wir haben das zum Beispiel intern, wir haben seit einem halben Jahr jetzt die Policy bei uns in der Firma, dass man Handys sich selbst kaufen muss. Mhm. Weil wir haben die Diskussion natürlich auch immer gehabt, warum bekommt der eine Handyhülle, der andere nicht, mhm. warum der eine als Leder, der andere aus Kunststoff. Jetzt haben wir gesagt, okay, Achtung, das Handy-Thema ist so ein sensibles und es gibt jemand, der nutzt der Handy 5 Jahre, es gibt jemand, der tauscht es nach 6 Monaten und die Handyanschaffung macht der Mitarbeiter selbst und die SIM-Karte kommt vom Unternehmen. Mhm. Also einen Vertrag stellen wir. Jetzt stehen wir natürlich vor der Herausforderung, wir können das Gerät nicht mehr verwalten, weil es ja ein privates Gerät ist. Wir wollen aber compliant sein mit der IT-Nutzungsrichtlinie, mit DSGVO und so weiter. Jetzt haben wir Mobile Application Management eingeführt. Das heißt, die zum Beispiel E-Mail empfängst du bei uns am Handy nur noch über die Outlook-App. Mhm. Nicht mehr über Active Sync, wie man es kennt, in der nativen App, sondern über diese Outlook-App. Genauso SharePoint, Excel, PowerPoint haben wir alles drauf. Und die werden vom Unternehmen verwaltet. Mhm. Nur die Applikation, das ist ein Container, der ist verschlüsselt, geschützt und ich kann auch aus diesem Container keine Daten rauskopieren, kann auch keinen Screenshot machen. Das ist alles unterdrückt. Ich kann zwar Daten reinschicken, aber nicht raus. Und somit bin ich auch datenschutzgrundverordnungskonform und habe einmal komplette Überwachung. Und wenn der Mitarbeiter ausscheidet, lösche ich ihm einfach den Container, lasse aber sein Handy in Ruhe. Und das ist die Zukunft. Also Mobile Device Management am Handy stirbt. Es geht alles Richtung Mobile Application Management. Geht auf allen Plattformen. Geht sogar noch auf Windows Phone. Vor einer Woche einen Artikel gelesen, wie sehr sich Gartner irren kann. Und da ist drin gestanden, Microsoft will be the phone leader by 2015. irgend sowas. Und von dem her, aber ja, auch das kann ich noch verwalten, falls noch im Umlauf sind. Aber neue Geräte gibt es de facto nicht mehr.
Ich habe jetzt einen sehr guten Überblick über Office 365 gekriegt und merkt, ihr seid da wirklich sehr, sehr kompetent in dem Bereich. Möchtest du irgendwas noch hinzufügen? Habe ich irgendwas vergessen?
Ein Thema würde ich noch gerne hinzufügen, was vielleicht ganz attraktiv ist, was jetzt ein Riesenthema geworden ist, auch Teams gibt es ja jetzt, das Teams Direct Routing nennt sich das Ganze, das heißt Telefonieintegration in Teams. Mhm. Das heißt, ich kann meine Telefonanlage mit Teams ablösen. Man muss dazu sagen, es ist keine Telefonanlage klassisch. Also wenn man das gewohnt ist mit Telefonanlage, Vermittlung und so weiter, das gibt es in der Form natürlich nicht. Ja. Aber ich habe die Möglichkeit, meine Rufnummer in Teams reinzubringen und überhaupt für mobile Arbeiter ist das ein extremer Mehrwert, weil der hat sein Headset mit und hat seine Nebenstelle mit, kann auch Kunden quasi per Telefon in ein Meeting reinholen. Das ist jetzt in Österreich verfügbar seit einigen Monaten. Da sind wir einer der drei Partner, die das Österreich auch umsetzen kann. Mhm. Und das, glaube ich, rundet das ganze Paket noch ab.
Super. Ich glaube, du hast uns jetzt auch damit einen schönen Einblick in den neuen Arbeitsplatz, in den modernen Arbeitsplatz gegeben, in diesem Thema Mobility, Zusammenarbeit, wird sich in den nächsten Jahren dramatisch verändern. Und ich glaube, Unternehmen, die jetzt nicht anfangen umzusteigen, werden aus zwei Sichten wahrscheinlich verlieren. Einerseits, weil sie den technologischen Anschluss verlieren, aber auch, weil sie für Mitarbeiter nicht mehr so attraktiv sein werden. Ich glaube, das wirst du genauso sagen.
Korrekt. Also wir haben die ersten Kunden, die sehr konservativ sind und eigentlich solche neuen Technologien sehr spät adoptieren, aber jetzt zu uns kommen und sagen, wir brauchen das, weil wir haben die ersten Mitarbeiter, die sagen, ihr arbeitet ja wie in der Steinzeit. Ja. Ja, das geht so nicht, so können wir nicht arbeiten. Also die junge Generation fordert das auch. Mhm. Das heißt, ich glaube, jeder, der da jetzt nicht auf den Zug zumindest einmal aufspringt und das Planen beginnt, wird einfach langfristig da einen wirtschaftlichen Nachteil haben.
Ja, sehe ich auch so. Dann sage ich herzlichen Dank für das Gespräch, war wieder sehr spannend.
Ja, ich sage herzlichen Dank. Es war sehr nett hier bei dir im Podcaststudio.
Nicht bei euch im Meetingraum. In Ried, im Ingress, im Innviertel. So, danke vielmals und einen schönen Nachmittag.
Dankeschön.